Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist Elisabeth Ruge mein Gast. Über Jahrzehnte eine der renommiertesten Verlegerinnen Deutschlands. Seit 5 Jahren betreibt sie mit großem Erfolg ihre eigene Literaturagentur. Eingeladen haben wir Elisabeth Ruge heute aber vor allem, um über ihre Familiengeschichte zu reden. Und zwar mit Blick auf den 20. Juli, das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 75 Jahren. Elisabeth Ruge, erstmal herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott, vielen Dank.
Welche Rolle spielt der Vorname Fritz in Ihrer Familie?
Der spielt schon eine große Rolle durch einige Generationen hindurch. Erstmal mein Großvater, Fritz Dietloff, Graf von der Schulenburg, der eben beteiligt war am 20. Juli. Dann in der nächsten Generation sein Sohn, Fritz von der Schulenburg, Fotograf in London lebend. In der nächsten Generation gibt es einen Cousin zweiten Grades, der Frederik heißt, und mein eigener Sohn, Friedrich Konradi, den wir in der Familie, so wie sein Großvater genannt haben, Familie Fritzi.
Und über diese Fritzen, Fritzis und Fritze und weitere wichtige Menschen im Leben der Literaturagentin Elisabeth Ruge werden wir in dieser Stunde mehr erfahren. Und ich bin gespannt, ob diese Familiengeschichte auch was mit der Literatur zu tun hat, für die sich Elisabeth Ruge stark macht. Wenige Tage vor dem 20. Juli, das Datum, das uns an das Attentat auf Adolf Hitler erinnert, denn an dem war Elisabeth Ruges Großvater beteiligt. Das heißt, der Widerstand gegen Hitler ist Teil Ihrer Familiengeschichte, Frau Ruge. Wie wird dieser Tag, der 20. Juli, in Ihrer Familie begangen?
Also er wird sehr unaufgeregt begangen. In diesem Jahr werden recht viele aus der Familie da sein, aus England, Irland, aus Deutschland, weil es ja der 75. Jahrestag ist. Angela Merkel wird sprechen im Bendlerblock, was mich auch sehr freut. Und da kommen einige mehr zusammen. Es ist aber auch einfach, um als Familie zusammen zu sein. Es ist für uns ja ein wichtiges Datum, weil meine Großmutter, die Frau von Fritz Dietloff von der Schulenburg, Charlotte von der Schulenburg, die das Zentrum unserer Familie war, an diesem Tag auch Geburtstag hatte. Und das bedeutet, dass wir an diesem Tag eben nicht nur des Attentats und meines Großvaters gedenken, sondern vor allem auch an diese wunderbare, starke, sehr eindrucksvolle Frau, die ihn begleitet hat und nach dem Attentat und nach seiner Hinrichtung eben 6 Kinder ja alleine großgezogen hat in einer also sehr schwierigen Zeit.
Reden wir vielleicht erst über ihn, später noch über Sie. Denn eines Ihrer großen Anliegen ist es ja zu zeigen, dass für den 20. Juli nicht nur der Name Stauffenberg steht, sondern dass es ein großes Netzwerk von Widerstandskämpfern gab. Ihr Großvater gehörte dazu. Was war das für ein Mann?
Mein Großvater war ähnlich wie Stauffenberg auch eine sehr charismatische Persönlichkeit. Er war ein sehr wichtiger Mann für viele jüngere Menschen, Männer, die sich also entschieden haben, am Widerstand sich zu beteiligen. Er war eine sehr offene Person und eine Person, die ihre Stärke auch darin zeigte, dass sie sich verändern, entwickeln konnte. Er ist ja sehr früh in die NSDAP eingetreten. Er kam aus einer deutschen Adelsfamilie, deutsch-national, konservativ, Militär, mit militärischer Tradition. Sein Vater, Bernhard von der Schulenburg, war ein wichtiger General im Ersten Weltkrieg gewesen. Und er war also nicht ein Märzgefallener, der aus Opportunismus in die Partei eingetreten war, sondern er war jemand, der wurde immer der Rote Graf genannt, also das Gefühl hatte, dass hier eine größere Gerechtigkeit vielleicht auch in der Gesellschaft erschaffen werden könnte. Und er ist aber sehr früh darüber gestolpert, dass dieses Regime eben zutiefst korrupt und doch auch verbrecherisch war. Und spätestens 1938 war er im Kreise von Beck an ersten Plänen, Überlegungen beteiligt und hat sich wirklich gewandelt, was ich sehr interessant finde und was ja auch für Stauffenberg zutrifft. Und war dann innerhalb des Widerstands ein ganz wichtiger, der wichtige das wichtige Scharnier zwischen dem bürgerlichen und dem militärischen Widerstand.
Ja, Hans Mommsen, der Historiker, hat ihn mal als den Motor des Widerstands benannt. Wie hat er denn genetzwerkt?
Naja, das war natürlich nicht einfach. Er war, also wie viele Zeitzeugen ihn dargestellt haben, wie Mommsen ja auch berichtet in diesem sehr schönen Essay, der die Komplexität seiner Persönlichkeit versucht herauszuarbeiten und durchaus auch ein wirkliches lebendiges Interesse an diesem Mann hatte, der ihm eigentlich fremd sein musste, Mommsen, als großen Historiker, nicht der linken Arbeiterbewegung. Ja? Er war einfach jemand, der eine große Offenheit hatte und dadurch sich auf viele Menschen zubewegt hat, manchmal fast ein wenig tollkühn, ja, das war aber vermutlich auch notwendig, um dieses Netzwerk oder diese Netzwerke entstehen zu lassen, in denen sich ja Menschen wiederfanden, die also aufgrund ihres Glaubens zum Widerstand fanden, einfach aufgrund ihrer Weltanschauung und ihrer Anständigkeit, auch aufgrund ihrer politischen Überzeugungen. Am Schluss war er auch einer der ganz starken Befürworter, sogar mit den Kommunisten sich zusammenzutun. Und es gab ja dann eben auch dieses berühmte Treffen im Juni, das auch von ihm mit initiiert war, zwischen Reichwein und Leber, zwei Sozialdemokraten, die zu diesem Netzwerk dazugehörten. Mein Großvater war befreundet mit Julius Leber, die sich eben mit Bestlein und Sefko getroffen haben. Und das war eben fatal, denn bei dem zweiten Treffen wurden alle vier verhaftet. Die Kommunisten waren sehr stark von Gestapo-Spitzeln unterwandert. Das war auch ein Grund, warum man so lange zurecht gezögert hatte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass das Attentat beschleunigt dann ausgeführt wurde, weil man einfach Angst hatte, dass Leber und Reichwein eben unter Folter Dinge vielleicht preisgeben würden. Und ich glaube, bei Stauffenberg kann man sagen, er hat es auch getan, weil er seinen Freund, kann man sagen, Leber, diesen Mann, zu dem er sich sehr hingezogen fühlte, auch befreien wollte.
Wie hat all das Ihre Identität, auch Ihre eigene Politisierung geprägt?
Es hat vielleicht zusammen mit meinen Erfahrungen, die ich in der Sowjetunion gemacht habe, aber auch in China, mein Vater war ja in China, wir waren da als Teenager in der Sowjetunion.
Gerd Rogel, der berühmte Fernsehjournalist.
Ja, genau, in der Sowjetunion habe ich auch als Studentin gelebt und ich glaube, für mich waren Menschen wichtig, wie beispielsweise Daniel Cohn-Bendit, Manis Sperber, Lev Kopeljew. Das sind alles Menschen, die sich durch einen starken antitotalitären, antiideologischen Impuls hervortun. Leute, die eben ähnlich wie mein Großvater wirklich umdenken konnten. Ja. Also, und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei mir immer gewesen als Linie durch mein Leben hindurch.
Wie war denn das gesellschaftliche Klima dieser Nachkriegszeit mit Blick auf die Widerständler? Also wurde Ihre Familie dafür in gewisser Weise bewundert oder geächtet?
Eher nicht. Also diese Widerständlerfamilien waren eher isoliert. Ich habe auch in einem längeren Artikel vor einigen Jahren im Spiegel versucht zu erklären, dass der Widerstand ja von vornherein diskreditiert war in unterschiedlichsten Lagern, eigentlich schon in den Kriegsjahren selbst. Also es tobte schon der Kalte Krieg, als der Heiße Krieg noch stattfand, wie ich glaube Antje Vollmer mal sagte, also schon die Alliierten hatten überhaupt kein Interesse am Widerstand innerhalb Deutschlands. Und nach dem Krieg waren natürlich weite Teile der deutschen Bevölkerung nicht interessiert, damit konfrontiert zu werden, dass sie nichts getan hatten, weil diese Leute, auch gerade die Menschen, die im Alltag Rettungswiderstand betrieben hatten, einfach jüdische Freunde oder jüdischen Nachbarn geholfen hatten, also indem man ihnen eine Lebensmittelkarte gab. Das hieß, das waren ja nicht Coupons, das waren Karten, wo der Name drauf stand. Wenn die aufgegriffen wurden, war man selbst dran. Also das war schon eine mutige Tat. Das haben Menschen gemacht und jeder hätte das machen können. Also jeder stand schon vor der Wahl und vor der Möglichkeit, sich auch zur Wehr zu setzen. Und das hat natürlich hier niemanden interessiert. Und Von daher war die Stimmung schlecht. Viele empfanden noch lange Jahre, Jahrzehnte nach Kriegsende diese Menschen ja irgendwie eben doch als Verräter. Und meine Großmutter hat erst viele, viele Jahre später für sich und ihre Kinder eine Witwenrente bekommen, weil ihr Mann Hochverrat begangen hatte und das noch in die Bundesrepublik weitergetragen wurde.
Er ist in Plötzensee gehängt worden. Ihre Großmutter, Sie haben es gesagt, blieb mit 6 Kindern zurück. Ihre Mutter war die älteste, 10 Jahre alt, als sie den Vater verloren hat. Über diese Frauen in ihrer Familie werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Nachdem wir zuerst über Elisabeth Ruges Großvater gesprochen haben, der vor 75 Jahren am Attentat auf Adolf Hitler beteiligt war, würde ich jetzt gern mehr über einige der Frauen ihrer Familie erfahren. Über 3 von ihnen schreiben Sie ja gerade ein Buch, Frau Ruge, die Großmutter, ihre Mutter und eine Großtante. Beginnen wir vielleicht mit dieser Großmutter, Charlotte Gräfin von der Schulenburg, die erleben musste, wie ihr Mann in Plötzensee gehängt wurde, die zurückblieb mit 6 Kindern. War ihr damals klar, als sie den Mann geheiratet hat, für wen und für was sie sich da entschieden hat?
Also ich glaube, es war ihr klar und das war auch der Zauber dieses Mannes. Denn die haben sich verliebt und dann ein wenig aus den Augen verloren. Und er hat ihr eine Postkarte geschrieben, als er fälschlicherweise annahm, dass sie sich verlobt hatte. Das war aber ihre Schwester und daraufhin hat man sozusagen sich wiedergesehen und dieses Interesse, diese Zuneigung, dieses hingezogen fühlen entflammte wieder und man heiratete. Also ich glaube, dass ihr sehr schnell und sehr früh und sofort klar war, dass sie es mit jemandem zu tun hat, der stark ist und Meinungen hat und diese Meinungen auch vertritt und Position bezieht. Und
hat sie denn mitbekommen, viele Dinge von den Vorbereitungen des Attentats? Das war ja höchst gefährlich, es gab Sippenhaft.
Ja, also das hat sie mitbekommen. Sie war natürlich nicht in alle Details eingeweiht. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass mein Großvater ihr das nicht zutraute oder zumuten wollte. Es gab 2 Gründe. Erstens haben die sich sehr wenig gesehen. Sie war ja am Schluss auch nicht in Berlin, sondern sie lebte eben auf dem Lande bei ihrer Schwägerin Tisa, meiner Großtante, der jüngeren Schwester Fritzis. Und mein Großvater war viel unterwegs, unter anderem auch, um diese konspirative Arbeit zu betreiben. Der andere Grund war, dass man einiges auch nicht erzählte, weil man ja wusste, dass das auch eine Gefährdung ist. Ja. Nicht? Aber sie wusste, worauf er sich eingelassen hat. Und als sie sich das letzte Mal gesehen haben, in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli, wo man nachts die Kinder weckte und den Geburtstag meiner Großmutter vorgefeiert hat, da hat er ihr beim Abschied gesagt, es steht 50-50. Also sie wusste, dass es auch schlecht ausgehen kann.
Und es ging schlecht aus. Wie hat sie das bewältigt?
Sie hat das mit einer großen Souveränität bewältigt. Einerseits, ich kann es mir gar nicht vorstellen, man kann es sich kaum ausmalen. Das war eine große Liebe, eine große innere Verbundenheit. Es gab zum Glück diese 6 Kinder. Es gab Tisa, ihre Schwägerin, die sehr früh schon oder nie eine Anhängerin der Nazis gewesen war. Also eine sehr starke, sehr eigenwillige Frau. Das war eine große Verbindung zwischen den beiden. Also es gab zum Glück Menschen um sie herum, es gab auch ihre Mutter, aber man kann sich gar nicht ausmalen, also was da im Inneren an Verzweiflung und unermesslichem Schmerz getobt haben muss. Sie war eben nur eine sehr selbstständige Frau. Sie kam aus eher einfachen Verhältnissen, aus Küritz an der Knatter und hat wie viele Frauen zu dieser Zeit als erste in ihrer Familie studiert, in Marburg, in München, in Königsberg. Und das ist ja auch erstaunlich, dass viele der Adligen, die im Widerstand in diesen Netzwerken waren, daran teilgenommen haben, aktive Widerständler waren, mit bürgerlichen Frauen verheiratet waren. die studiert hatten. Ja. Also das war, da zeigt sich schon etwas. Da zeigt sich schon eine ganz wichtige Eigenschaft bei diesen Männern, dass sie eben nicht praktisch ihre Cousine zweiten Grades geheiratet haben, wie das oftmals so üblich war, sondern wirklich dieses Interesse und diese Offenheit hatten.
Sie haben sich schon angesprochen, diese Großtante Tisa, die ihrer Großmutter auch sehr verbunden war, die Sie auch jetzt ausgewählt haben für Ihr Buchprojekt über drei Frauen dieser Familie. Die war ja ganz anders. Eine Künstlerin. Was hat Sie an dieser Frau besonders beschäftigt, vielleicht auch fasziniert?
Also schon auch diese große Selbstständigkeit, dieses sehr Eigenwillige, das Künstlerische und vor allem auch die vielen vermeintlichen Widersprüche in diesem Leben. Also dieses Ausscheren aus der Familie. Sie ist von Liebermann protegiert worden, ist ganz jung nach Berlin gegangen, hat hier studiert. Ja, den Maler. Und hat hier studiert, hat einen recht wohlhabenden jüdischen Bankier und Kunstsammler geheiratet, Fritz Hess, wieder ein Fritz, war hier in einer unglaublich bunten, interessanten, lebhaften Gesellschaft unterwegs. Unter anderem Einstein und die Ursteins und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hat sie aber den Kontakt zu ihrer Familie gehalten. Das fand ich erstaunlich. Und die Familie, die Eltern, die wirklich befremdet waren über diese Ehe, sind zur Hochzeit gekommen, haben sie nicht enterbt, wie es auch hätte passieren können. Das war das, was mich an dieser Familie interessiert, die Widersprüche und das Zusammenhalten.
Die dritte Frau, auf die Sie sich konzentrieren, ist Ihre Mutter, Fredeke.
Ja.
Fredeke, Gräfin von der Schulenburg, die älteste dieser sechs Geschwister. Sie ist später schizophren geworden, immer wieder stark erkrankt, hat jahrelang in geschlossenen Kliniken gelebt. Stand diese Erkrankung in direktem Zusammenhang mit dem Trauma, den Vater auf diese Weise verloren zu haben?
Ich denke ja. Also sie war noch nicht ganz 10. Sie ist im September 44 10 geworden. Sie hat an dem Tag des Attentats, als natürlich eine große Aufregung herrschte, meine Großmutter gefragt, was wollten diese Männer? Und meine Großmutter hat, was ich bemerkenswert finde, obwohl es gefährlich war, eben nicht gesagt, ach, das weiß ich nicht, sondern hat gesagt, ich glaube, diese Männer wollten den Frieden. Und da hat meine Mutter sie angeschaut und gesagt, ich glaube, Papi ist unter diesen Männern. Und das war ein sehr berührender Moment. Später hat meine Großmutter ihren älteren Kindern gesagt, dass ihr Vater nicht mehr lebt. Und meine Mutter hat in dem Park von Trebo immer in den Park geschaut und gesagt, aber da hinten steht er doch. Also wo deutlich wird, wie schwer es war oder wie unmöglich es war, für sie das zu begreifen. Sie hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater. Man weiß ja, dass die Schizophrenie als Anlage in vielen Menschen vorhanden ist und man geht davon aus, dass das eben einerseits durchaus biochemische Prozesse sind, andererseits muss es diesen traumatischen Moment geben, der da etwas auslöst und das scheint mir gemeinsam mit späteren Erfahrungen in der Sowjetunion, wo sie mit meinem Vater war, als junger Journalist kurz nach Stalins Tod da. Ich glaube, da hat eine Atmosphäre vorgeherrscht, die vielleicht auch eine Art Retraumatisierung ermöglicht hat.
Drei Frauen, die einiges verbindet, bestimmt eine gewisse Form von Einsamkeit, aber auch Werte wie Gerechtigkeit, Freiheitsliebe, Menschlichkeit, Mut, Aspekte, ja, die ja auch immer wieder große Literatur auszeichnen. Und vielleicht gibt es da einen Zusammenhang zu Ihrem Gespür und Ihrem Anspruch, was gute Literatur ausmacht. Die Literaturagentin Elisabeth Ruge ist weder verwandt noch verschwägert mit dem Schriftsteller Eugen Ruge, auch nicht mit der Moderatorin Nina Ruge. Aber sie ist eben die Tochter des renommierten ARD-Fernsehjournalisten Gerd Ruge. Und deshalb hat sie ihre Kindheit auch in den USA verbracht, Frau Ruge. So ein Vollblutjournalist wie Gerd Ruge, der von Moskau nach Washington, zurück nach Bonn, dann Peking und wieder nach Moskau gezogen ist. Wie präsent war der als Vater?
Also er war sehr präsent, ohne physisch präsent zu sein, würde ich sagen. Also es war ein Vater, der durchaus so einige Schwierigkeiten einbereitete. Ein Mensch, der ja noch ganz am Ende des Krieges eingezogen wurde. Und wie viele Männer dieser Generation da auch eine wirkliche Beschädigung, eine Verletzung erfahren hat, der auch entsetzt war, als er zurückkam und in der englischen Besatzungszone über Lautsprecher ganz alleine gehört hat, was die Engländer vorgefunden haben, als sie eben KZs befreit haben. Das beschreibt er sehr schön in seinen politischen Memoiren. Es war aber jemand, der unglaublich viel gelesen hat, der einerseits ein politischer Journalist war, ein leidenschaftlicher Journalist, der den Journalismus, der ja heute in Verruf kommt, als etwas ganz Wichtiges empfunden hat, als einen ganz wichtigen Teil einer sich neu formierenden, demokratisch basierten Gesellschaft empfunden hat. Aber er war jemand, der unglaublich viel über die Natur wusste, ein großer Vogelbeobachter. Er war unglaublich belesen. Er hat sich für Musik interessiert. Ich bin als junges Mädchen mit Janis Joplin und Johnny Cash aufgewachsen und habe gleichzeitig einfach durch ihn das Lesen gelernt. Und dadurch,
die Bücher sind immer mit umgezogen.
Die Bücher sind immer mit umgezogen, die Hunde auch. Vieles andere, bis auf so wenige Möbelstücke, die ihm wichtig waren, die lassen sich aber an einer Hand abzählen. Vieles andere wurde immer zurückgelassen. Und deswegen hatte er auch diese Präsenz, weil vieles, was ich gelesen habe, vieles, was ich gehört, was ich gesehen habe in Museen, oftmals einfach zurückgespielt wurde auf das, was er uns vermittelt hat.
Er hat von Washington aus über den Vietnamkrieg berichtet, über den Tod von Robert Kennedy, über den Tod von Martin Luther King. Welche Rolle spielten diese bewegten Zeiten zu Hause am Küchentisch?
Die spielten eine große Rolle, nicht unbedingt am Küchentisch, weil er wirklich auch oft einfach nicht da war. Und am Wochenende hat er sich viel Zeit genommen, da sind wir dann wandern gegangen. Aber es war einfach so, dass die gesamte Gesellschaft erfasst war. Wenn man das Fernsehen anschaltete, sich irgendeine Gameshow anguckte, dann tauchten da junge Männer auf, die das letzte Mal überraschend ihre Mütter sehen, bevor sie in Country, also nach Vietnam, ausgeflogen werden. Wir waren mit auf einigen der großen Demos und auf einigen der großen Konzerte, wo Joan Baez und Dylan und so gespielt haben. Überall auf den Hausmauern, auf den Wänden standen Dinge. Pot stand da oft, was natürlich ein Wort für Gras war, was ich aber als Kind immer nicht so ganz verstanden habe, warum da immer was von Töpfen die Rede ist. aber Make Love Not War, Peace-Zeichen, das war überall. Und dann natürlich auch in Amerika, in Washington, hieß ja Chocolate City damals, einfach ein hoher Anteil an Menschen, also Farbigen, an Schwarzen und eben große, fast kriegerische Auseinandersetzungen. Also die Stadt brannte da zum Teil und das hat man natürlich als Kind mitbekommen, das hat einen geprägt.
Als Sie mit, ich glaube, 10 Jahren dann nach Deutschland zurückgekommen sind, Bonn, Bad Godesberg, da mussten Sie erstmal Deutsch lernen. Was war anders im Vergleich zum Leben in den USA?
Also es war ein echter Kulturschock, muss ich sagen. Bonn, Bad Godesberg. Bonn war zwar die Hauptstadt, wir lebten in Bad Godesberg. Das kam mir sehr klein und sehr eng vor und irgendwie auch vermufft war auch dieses Rheinland. Ich weiß noch, wie ich da meinen ersten Wandertag mit der 4. Klasse machte und wir in das Wohnhaus Konrad Adenauers kamen und unser Klassenlehrer, der vermutlich, jetzt verstehe ich das natürlich, Kriegsgefangener gewesen war, vor dem großen Porträt Adenauers in Tränen ausbrach und ich das alles einfach nicht verstanden habe, worum es hier geht. Und dieser große Aufbruch, das war ja eine Stimmung des Aufbruchs gewesen in Washington. Deswegen hat mich persönlich zum Beispiel Ferguson so geschockt, weil es ja der Beginn war der Bürgerrechtsbewegung und man wirklich dachte, das ist einfach eine Progression. Da verändert sich jetzt ganz viel und plötzlich war ich in diesem Bonn-Bad Godesberg, wo ich einfach überhaupt nicht verstand, was das für eine Welt ist und mir alles sehr, sehr im Stillstand befindlich erschien.
Dazu die Verstörungen durch die kranke Mutter. Sie sind mit ihrem Bruder Boris dann auf ein Internat gegangen, nicht auf irgendeines, sondern auf die Odenwaldschule. Auch nicht einfach. Heute betrachtet, aus heutiger Sicht. Heute wissen wir, dass es dort über Jahrzehnte, Hunderte von Missbrauchsfällen gegeben hat. Wie sind Sie mit diesem Thema konfrontiert worden?
Also das war für mich eine harte Konfrontation. Ich habe das nicht erleben müssen. Und ich war auch befreundet mit Gerold Becker. Das, was sich da abgespielt hat, habe ich so nicht gewusst. Ich bin oft gefragt worden, warum habt ihr nichts gemacht? Ich glaube, Menschen verstehen nicht, dass Kinder, die selber keinen Missbrauch erfahren haben, sich das gar nicht vorstellen können. Das ist ja nicht etwas, was in der Fantasie eines Kindes eine Rolle spielen kann, ohne diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich war dennoch natürlich absolut geschockt und habe auch viel darüber gesprochen mit Menschen. Ich habe mich am Anfang, als einige Interviewfragen kamen, nicht interviewen lassen, weil ich das Thema so komplex fand und das erstmal selber verarbeiten musste. Es ist natürlich auch alles vor dem Hintergrund dieser sehr aufgewühlten 70er Jahre zu verstehen. Und da ging es ja auch um Sexualität, die man lebt. Und es ging auch darum, dass man Menschen, die homosexuell sind, unbedingt unterstützt und verteidigt. Also wenn da was aufkam über Gerold, dann war man irgendwie erstmal so motiviert zu sagen, wenn da ein älterer Schüler mit ihm vielleicht was hat, wussten wir nicht genau, hatten wir gehört, dann ist das A, die Entscheidung dieses älteren Schülers, das empfanden wir so, und B, ist eben Homosexualität nicht verwerflich. Also man war in so ganz vielen Dialogen und Konfrontationen und Diskussionen drin, aber wie gesagt, ich glaube, es lag wirklich nicht an den Schülern und Schülerinnen der Odenwaldschule, das aufzudecken. Und ich bin sehr traurig, dass diese Schule, an der ich glücklich war und die für mich sehr viele wichtige bildungspolitische, gesellschaftliche Ansätze hatte, auf diese Weise von diesen verantwortungslosen Lehrern, es waren ja einige, nicht nur Gerold, also im Grunde genommen demontiert und zerstört worden ist.
Elisabeth Ruge hat ein bemerkenswertes Gespür für gute Autorinnen und Autoren. Das hatte sie schon als Lektorin beim S. Fischer Verlag und später dann natürlich auch beim Berlin Verlag und bei Hansa Berlin. Das waren alles Stationen, mit denen sie wirklich berühmt geworden sind, kann man sagen, als Verlegerin. Seit 5 Jahren haben sie ihre eigene Literaturagentur, Elisabeth Ruge. Was gehört für Sie zu einer guten Geschichte?
Zu einer guten Geschichte gehört gar nicht mal unbedingt die Geschichte selbst, also der Plot, sondern es gehört natürlich ein stilistischer Wille, der jetzt aber auch gar nicht so verschwurbelt oder besonders kompliziert sein muss, kann sich auch durch eine Klarheit ausdrücken. Und es gehören eben doch die Figuren dazu, ganz stark bei mir, die eine psychologische Tiefe haben und die erzählerischen Details, die diese Figuren, also die Räume aufmachen, in die man dann als Leserin sozusagen hineinstoßen, hineinwachsen kann.
Ich habe das vorhin ja schon angedeutet, diesen Gedanken, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Erfahrungen Ihrer Familiengeschichte, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben, zu den Themen, die Sie auch in der Literatur interessieren.
Auf jeden Fall. Also in gewisser Weise könnte ich sagen, dass meine Mutter für mich auch ein rätselhaftes Buch war, also eine Person, die ich lesen musste. Das ist ja eigentlich nicht so die gewöhnliche Wahrnehmung eines Kindes. Also im besten Falle sind Eltern Menschen, die man liebt und die eine große Verlässlichkeit und Präsenz ausstrahlen. Und man beschäftigt sich in dem Sinne gar nicht so sehr mit ihnen als Kind, sondern man nimmt sie wahr und sie sind wichtig. Meine Mutter war natürlich sehr rätselhaft in ihrer Krankheit und man musste sie studieren und man musste versuchen zu verstehen. Man musste sich auch sein eigenes Narrativ bilden, um sich immer selbst zu vergewissern, dass diese Frau einen wahrnimmt, dass sie einen liebt, dass sie meine Mutter ist, obwohl sie eben oft zwar da war, aber vollkommen weg in einer anderen Welt. Und das war natürlich auch beängstigend. Also man schafft auch Narrative, um eine Sicherheit, eine Rückversicherung sich zu schaffen.
Ja. Kommen wir auf Ihren heutigen Job, Ihren Beruf. Was macht eine Literaturagentin?
Ach, ich mache gar nicht so viel anderes als Lektorin und Programmmacherin und Verlegerin. Also ich arbeite mit unseren Autorinnen und Autoren und auch die Mitarbeiterinnen in der Agentur sehr intensiv an den Texten. Das heißt also, wir machen vielleicht heutzutage mehr in einer Agentur, als das früher so üblich war, dass wir wirklich auch durchaus Lektoratsarbeit betreiben und das auch sehr gerne tun. Und die Autoren und Autoren beraten und dann eben uns auf die Suche machen und mit vielen Verlagen sprechen. Und ich würde sagen, unsere Agentur zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir wirklich abgesehen von den guten Kontakten zu den großen Verlagen, also sehr freundschaftliche und enge Verbindungen pflegen zu kleineren unabhängigen und auch zu den mittleren und wichtigen unabhängigen Verlagen Suhrkamp und Beck und Mattes und Seitz. Aber für uns sind eben auch...
Aber zum Teil gehen Sie auch zu Ihren früheren Konkurrenten.
Ja, natürlich. Mhm. Das Schöne ist, muss ich sagen, dass ich durch diese Arbeit unendlich viele tolle Menschen in den Verlagen kennengelernt habe. Denn wenn man selbst Verlegerin ist oder Lektorin oder Programmmacherin, dann ist man ja fast wie in einem Silo. Man stolpert von Programm zu Programm. Nach dem Programm ist immer vor dem Programm. Das heißt, man ist da wirklich auch mit Tunnel Vision unterwegs. Und jetzt habe ich eben auch gerade in den kleineren Verlagen bei Sezession, Verbrecher und so weiter so wunderbare Leute kennengelernt, aber auch bei Random House. Und das ist eine ganz große Bereicherung.
Sie haben enorme Erfolge gehabt mit zum Beispiel Svetlana Alexejewitsch, die den Literaturnobelpreis bekommen hat und die Sie fürs deutsche Publikum entdeckt haben, mit Frank Witzel, für den Sie als Agentin einen Verlag gefunden haben und der dann den deutschen Buchpreis bekommen hat für dieses Buch mit dem sperrigen Titel Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Das sollen Sie 38 Verlagen angeboten haben und 37 Absagen bekommen haben.
Stimmt, es ist tatsächlich so. Auch gute Absagen, die mich jetzt nicht überrascht haben. Das ist ein, wenn man so sagen will, sperriges Werk. Man könnte auch sagen, ein auf tolle Weise forderndes Werk.
Aber wie haben Sie das verteidigt in diesen Vorstellungs- und Verhandlungsgesprächen?
Meine Ansicht oder meine Überzeugung, wenn ich mit Büchern unterwegs bin, und das trifft auch für die anderen Frauen, sind im Moment Frauen in der Agentur, zu, ist, dass es da draußen eine unglaublich interessierte, gebildete, niveauvolle Leserschaft gibt. Und dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, weil die Menschen sich angeblich nicht länger als so und so viele Minuten konzentrieren können, unser Programm auf ein Mittelmaß herabdimmen, das eigentlich gar keine Herausforderung mehr bedeutet. Und da befremden und entfremden wir Leserinnen und Leser. Und ich finde, nicht nur aus unserer Agentur, auch in vielen anderen Fällen, zeigt sich immer wieder, auch auf anderen Gebieten, ich denke da an den Stefan-Zweig-Film von Maria Schrader, dass die Leute ein unglaubliches Interesse an diesen Herausforderungen haben und dass man das auch durchaus verkaufen kann.
Das heißt, Elisabeth Ruge kämpfe löwenenhaft für ihre Autorinnen und Autoren. Elisabeth Ruge, ich würde gerne jetzt nochmal Sie als Bücherfrau direkt ansprechen. Sie haben bestimmt immer ein Buch in der Tasche. Was ist das heute?
Stimmt. Ich habe heute oder seit einigen Tagen in der Tasche Robert Walser, Der Gehöfe. Auf der Odenwaldschule haben wir damals große Arbeiten geschrieben in der 11. und 12. Klasse. Die hatten durchaus 80 bis 90 Seiten. Semesterarbeiten hießen die. Und da habe ich über Menschen im Büro geschrieben. Mhm. Über Gogol, Melville und eben auch über Walser. Und ich war angeregt von einem Deutschlehrer, einem großartigen Mann, der mich sehr geprägt hat, Thomas Knob, der in diesen 70er Jahren auf der Odenwaldschule immer mit Jackett und Schlips unterwegs war und mir mal in eine Hausarbeit reingeschrieben hat, was soll diese Süßspeise, warum mutest du mir die zu, ich will Schwarzbrot, wenn man ins Labern kam sozusagen. Und als ich mein Abitur gemacht hatte auf der Odenwaldschule, war ich an einem Tag in Hamburg und da sagte mein Vater zu mir, der dabei war, ich schenke dir jetzt zum Abi, dass wir zusammen in die Bücherstube Felix Jud gehen, die Hamburger Bücherstube. berühmte Buchhandlung Felix Jud war auch übrigens im Dritten Reich durchaus widerständig unterwegs, ein sehr beeindruckender Mann. Und da hat er gesagt, du kannst dir jetzt einfach alle Bücher aussuchen, die du willst.
Und warum
das war das Geschenk.
Warum ist das Buch heute wieder in Ihrer Tasche?
Weil ich es an meinem Geburtstag, als ich nach München geflogen bin, um meinen Vater zu besuchen, stand ich vorm Bücherschrank und habe mir überlegt, was nehme ich mit? Und da habe ich gedacht, ach, ich lese jetzt mal wieder Robert Weiser, der für mich einer der ganz großen, wichtigen ist.
Elisabeth Ruge, jetzt haben Sie noch mal richtig schön gebündelt, worüber wir in dieser Stunde gesprochen haben. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.